Herzlich willkommen zur zweiten Folge von FYI, For Your Information, dem Podcast zu unserem Quiz auf Rocket Beans TV. Das ist ein Quiz, bei dem es um Desinformationen geht und es entsteht im Auftrag der Bundeszentrale für politischen Bildung. Und wir wollen euch damit unterhalten und gleichzeitig ein paar hilfreiche Tipps, Tricks und Tools geben, wie ihr durchs Internet manövrieren könnt, ohne auf solche Desinformationen reinzufallen. Und hier im Podcast wollen wir euch noch ein paar weitere Hintergründe zu den Fragen aus dem Quiz liefern. Aber wer sind wir eigentlich, fragt ihr euch. Mein Name ist Leo, ich bin Redakteur und mit mir sind heute Sophia Katz, unsere Moderatorin.
Hallo.
Und Bastian Schlange, unser Fact-Checker vom Korrektiv. Hallo Bastian. Kurz und knackig. Und faktenbasiert.
So sind wir.
Ja. Für alle, die vielleicht random in diese Folge reinschauen, warum auch immer, nochmal kurz, wer seid ihr eigentlich? Sophia?
Also, wir machen hier eine Sendung, ja. FYI, die könnt ihr euch auf YouTube anschauen und
richtig.
Ich darf diese Sendung moderieren und freue mich sehr darüber.
Ja, und Bastian, das Korrektiv, was ist das?
Ich bin Investigativjournalist bei Korrektiv. Korrektiv ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum, 2014 gegründet. Wir spezialisieren uns oder haben uns spezialisiert auf große, umfangreiche Investigativrecherchen, aber auch auf Faktencheck. Seit 2017 sind wir als erste deutsche Organisation in Deutschland halt in den direkten Kampf mit Desinformationen im Internet gegangen. Wir haben eine Faktencheck-Redaktion und ich habe die vergangenen 2 Jahre damit verbracht, mich intensivst mit der Materie zu beschäftigen. Habe ein Buch dazu geschrieben, das einzig wahre Faktencheck-Buch, und darf jetzt bei euch zu Gast sein und ein bisschen von meinem Wissen teilen.
Ja, das freut uns. Das freut uns. Mir geht immer das Herz auf. Habe ich dir auch schon mal privat geschrieben.
Und deswegen ist ja so toll, dass wir den Podcast haben, weil in der Sendung muss ja alles immer zackig gehen und dann muss ich Bastian immer frech ins Wort fallen und lass ihn nie ausreden. Und deswegen heute.
Das habe ich schon gemerkt.
It's your time to shine, Bastian.
Hier haben wir Zeit. Wir besprechen die zweite Folge von FYI. Die war mit Janina und Rees und ist gestern am 6.12. erschienen. Und es war ein wilder Ritt. Ne? Es war ein Auf und Ab. Vor allem Rees war am Anfang sehr mit dem Kopf durch die Wand. Aber er hat dazugelernt, ist eine Heldenreise quasi durchgegangen.
Tolle Charakterentwicklung.
Ja, eine wahnsinnig Charakterentwicklung.
Ich finde, Rees hat das so gut gemacht. Ich finde, das war also für mich jedenfalls so von außen zum Zuschauen war das so spannend, weil er war so kompetitiv. Ich habe ihm das danach auch gesagt, ich finde das immer faszinierend, wenn eine Person es schafft, sehr kompetitiv zu sein, aber trotzdem sympathisch kompetitiv zu sein.
Voll.
Und ich finde, das hat er hervorragend gemacht. Er hat so viel Tempo da immer reingebracht. Aber
beide,
arme Janina hat
beide haben sich da sehr reingestresst.
So
beide haben sich da sehr reingestresst. Und es war dann bis zur letzten Frage sehr spannend. Wir konnten, also es war sehr hitzig und da sind wir nicht auf alles eingegangen und da möchte ich mich zuallererst bei Treasure Hunter aus der Community entschuldigen, weil wir haben ihn nicht erwähnt. Dabei hat er quasi Input zu einer Frage geliefert und das war die Frage,
zu welcher denn?
Größenwahn. Das war die Frage mit der Freiheitsstatue und welche Schuhgröße sie hat, weil er hat bei uns im Forum einen großen Thread mit Fun Facts und unter anderem stand dort, dass die Schuhgröße der Freiheitsstatue 3500 wäre. Also auf diese Zahl sind wir alle, glaube ich, nicht einmal gestoßen. Und auf jeden Fall wollte ich mich da nochmal bedanken für diesen Input und dass er eben eine Frage beigesteuert hat. Das fand ich sehr cool. Genau.
Mit einer falschen Antwort, die du aber natürlich
gefact-checkt
hast.
Ja, aber die uns
hast.
Dann ja quasi dazu gebracht hat, zu fragen, hey, was geht da eigentlich? Und dass es eben gar nicht so einfach ist, so eine simple Frage, welche Schuhgröße hat die Freiheitsstatue, so leicht zu beantworten. Das sind die kleinen Sachen, die mir sehr viel Spaß machen.
Und die kleinen Sachen, für die wir dankbar sind. Also danke, wir haben ja in jeder Folge eine Community-Frage drin. Und nächstes Mal erwähnen wir euch auch.
Ja, genau. Ist schon notiert und passiert. Ansonsten hatten wir viele Bildmanipulationen, unter anderem die Fahrradtankstelle in Stuttgart, aber auch zum Beispiel den Söder auf seinem Lebkuchenherz stand stand drauf.
Also das Fake-Bild. Fake-Bild war halt die Fresse, das Originalbild war, ich glaube, Imogdi oder sowas.
Imogdi, genau. Und Rees hatte da aber ein anderes Fake-Bild gefunden.
Was hat er da gefunden?
Da stand ja irgendwie der Horm ist der Horm drauf. Aber das war eine ältere Manipulation.
Anderes manipuliertes Bild.
Ja.
Also es war nicht dasselbe Bild, aber es scheint ganz beliebt zu sein, Herrn Söder irgendwelche photogeshoppten Lebkuchenherzen um den Hals zu hängen und ihm solche Botschaften auf den Leib zu schreiben, wie halt die Fresse oder geh nach Hause.
Und man muss ja auch sagen, das ist ja noch eine verhältnismäßig harmlose Bildmanipulation. Wir hatten ja auch noch die Zelensky-Bildmanipulation mit dem Kokain. Das spielt dann natürlich gleich in eine ganz andere Kerbe.
Da sind wir dann direkt bei den großen bei den großen Zusammenhängen und auch bei den großen Desinformationsnetzwerken. Also dass Zelensky drogenabhängig sei, kokainabhängig, dass die ganze ukrainische Führungsriege letztendlich nur aus Junkies bestehen würde, ist so ein gängiges Narrativ, halt irgendwas von russischer Seite seit Kriegsbeginn letztendlich gestreut wurde und was durch solche Fake News dann unterstrichen und verbreitet wird.
Ich finde so, je mehr wir uns mit der ganzen Thematik befassen, je mehr ich jetzt gezielter also darüber lese, umso interessanter finde ich es irgendwie zu merken, dass Desinformation so voll oft zum Ziel hat, eine Emotion hervorzurufen. Also du meintest gerade eben auch bei Söder ja so hämisch Spott, also sich überlegen, jemanden anderem gegenüber irgendwie zu fühlen oder aufzuregen oder so. Vielleicht in dem Kontext gibt es irgendwelche Besonderheiten zum Thema Desinformation jetzt eben im Kriegskontext. Unterscheidet sie sich nochmal irgendwie besonders von anderen Desinformationsformaten aus deiner Erfahrung so?
Also Desinformation emotionalisiert immer. So, das ist so der erste Haken halt irgendwie bei denen, die Nachrichten, die dann verbreitet werden, ansetzen. Und das ist auch der Grund halt irgendwie, warum sie sich so massiv, so schnell, so großflächig über die sozialen Netzwerke verteilen, weil Emotionen, Reaktionen einfach durch die Algorithmen dann entsprechend auch befördert und gepusht werden und denen Reichweite zugesprochen wird. Ob es jetzt eine besondere, da muss ich selbst tatsächlich mal nachdenken. Also ich habe mich tatsächlich
Zeit,
ein bisschen,
also wenn du kurz denken willst,
intensiver, schneidest mir diesmal nicht das Wort ab.
Nee, ich wollte sagen, lass dir Zeit. Ich wollte nicht dir ins Wort fallen. Ich wollte sagen, denk ruhig nach.
Ich habe mich sehr intensiv halt mit den Desinformationskampagnen damals zur Trump-Wahl beschäftigt gehabt. Die IRA, die Internet Research Agency, so diese Trollfabrik auf St. Petersburg, das ist eigentlich, hat man so den Begriff im Kopf, sollte man, hoffentlich, könnte man, jetzt hat man ihn. und da sind teilweise Vertreter, Agenten dieser IRA Anfang der 2010er halt irgendwie auf Recherchereise durch die USA gegangen und haben dann halt in einem Camper, sind sie durchs Land gezogen und haben Sozialrecherche betrieben und geschaut, wo kann man ansetzen. Bitte?
Krass, habe ich gesagt. Beeindruckend.
Ja, voll. Also und vor allem auch, was dann da rausgegangen ist. Also die haben über Jahre hinweg über verschiedene soziale Plattformen hinweg Online-Communities aufgebaut. Und das halt jetzt nicht nur, klassisch in dieser Alt-Right-Bewegung, sondern komplett breit gefächert. Also es gab sowohl Gruppen, die sich mit der Thematik Black Lives Matters beschäftigt haben, als auch Tea Party-Sympathisanten, The Heart of Texas, The Army of Jesus, aber gleichzeitig dann auch United Muslims USA und eine queere Gemeinschaft haben die aufgebaut. Also ganz, ganz cool. Die haben verschiedenste gesellschaftliche Gruppierungen in Online-Communities zusammengeführt und haben dann über einen Zeitraum hinweg dort eine Emotionalität und Spannung aufgebaut. Also sie haben halt, also die Strategie in diesen Gruppen war eigentlich jedes Mal gleich, dass halt so ein Gemeinschaftsgefühl aufgebaut wurde, also durch Heldengeschichten halt irgendwie, was jetzt diese Person, diese Frau halt irgendwie geleistet hat, halt irgendwie, also ne, Heldengeschichten innerhalb dieser Communities erzählt, halt auch auf die kulturelle Werte sich eingeschworen, also stolz suggeriert. Und dann haben sie immer weiter angefangen, Missgunst zu streuen.
Gegenüber
also dann so
anderen
aufzugeben.
Communities oder?
Gegeneinander, ja genau. Ach, also zum krass. Beispiel dann so die Diskussion, Kopftuch bei einer Nonne ist okay, bei einer Muslima no way. Ne? Also so, oder es ist okay, halt irgendwie die Regenbogenflagge zu hissen, aber die Südstaatenflagge ist verboten. Also das ist so ein Kernaspekt halt irgendwie dieser russischen Propaganda, halt zu spalten, Konfliktthemen zu schüren. Aus Sicht Russlands ist es einfach von Vorteil, wenn wir einen uneinigen oder einen zerrütteten Westen haben. Deswegen werden auch bevorzugt rechte Parteien finanziert, gefördert, unterstützt, um einfach intern Zwietracht zu sehen und zu spalten. Mhm. Deswegen halt auch die Aktivitäten zum Brexit oder zu anderen Entscheidungen halt wie schottische Unabhängigkeitsreferendum halt irgendwie wo dann mitgespielt wurde und Desinformation auch gestreut wurde.
Eine Frage, die jetzt nicht direkt mit unserer Spielfrage zu tun hat, die ich mir jetzt aber jetzt gerade gestellt habe. Kann man denn, du sagst ja auch, es wird sehr viel finanziert von Parteien oder Gruppen, die eben zu diesen Zwietrachtsmeinungen führen. Ist es leicht, die finanziellen Transaktionen da nachzuvollziehen oder ist das was Herausforderndes oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Es ist alles schwierig. ja, also gerade halt irgendwie den Verursacher oder den Verbreiter von einer Desinformation im Netz wirklich genau auszumachen, ist extrem schwierig. Mhm. Inhalte werden geteilt, kopiert, von Facebook auf Telegram verlagert, darauf wieder dann auf X oder sonst wohin. Also die Spuren verwischen sich wahnsinnig schnell. Was man halt irgendwie nachvollziehen kann und belegen kann, ist, über welche Netzwerke sie geteilt werden. Und dann kann man sagen, okay, da waren Konten involviert halt, also pro-russische Konten zum Beispiel. Oder ne, je nachdem halt in welchem Konflikt oder in welcher Thematik wir uns gerade bewegen, kann man sie gucken halt irgendwo, okay, das waren die Verbreitungsstrukturen.
Wie wird
in
das,
Einzelfällen ja. kriegt man das natürlich auch raus. Ja.
Wie wird das denn in Deutschland so gemacht? Gibt es da Beispiele?
Also wir hatten ein groß angelegtes Fake-Netzwerk 2022, was auch durch Investigativrecherchen aufgedeckt wurde, wo ganz klassische Nachrichtenseiten, also deutsche Nachrichtenseiten, gespiegelt wurden. Ja, also dann war dann dann hatte man eine Fake-Spiegelseite oder Welt oder Süddeutsche. Die wurden dann aufgesetzt. Und da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, wie sowas dann auffällt und wie man sowas erkennen kann dann. Und darüber wurden dann Nachrichten mit pro-russischen Narrativen, Desinformationen halt gestreut. Also,
wie haben die das, wie kriegen die denn Traffic auf die Seiten, frage ich mich. Weil, also ist das dann einfach immer, wenn jemand Süddeutsche mit U und nicht mit UE tippt, kommt er auf diesen Link, weil die können ja nicht den Original, die Indexseite jetzt da irgendwie kapern.
Nee, die arbeiten über verschiedene Netzwerke hinweg. Also das haben sie auch, das haben sie auch im US-Wahlkampf gemacht. Das ist grundsätzlich so, dass sie halt, also sie bauen sich Netzwerke auf den sozialen Medien auf. In diesem Falle konnte ein pro-russisches Netzwerk auf Facebook ganz klar definiert werden. Okay. Also Fake-Seiten, die dort aufgesetzt wurden, die bezahlte Anzeigen dann auch geschaltet haben. Und diese Anzeigen haben dann auf diese Fake-Seiten verwiesen oder auch halt irgendwie auf DNA-Seiten oder auf AfD-Politiker. Also da, das geht halt irgendwie, das verschwimmt da sehr übereinander. Und auf diesen Seiten, auf diese Artikel, die dann verlinkt wurde, darüber sind dann, also es gab beispielsweise halt irgendwie so eine Meldung im Design der Bild-Zeitung, die dann titelte, ein Teenager wird in Berlin wegen Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung getötet. Ja, also
was?
Wir haben diesen Krieg gegen Russland.
Ja.
Also ne, man muss halt sich überlegen halt irgendwie, wie sich dann auch die Narrative, die seit Februar 2022 dann halt verbreitet wurden, also die pro-russische Narrative, die haben sich natürlich auch verändert.
Für Deutschland
mit der Zeit,
die Narrative war ja unter anderem zwischendurch, dass wir Deutschen alles abgeben und spenden würden an die Ukraine und uns die Mittel für unsere eigenen Sachen fehlen. Meinst du das aus der Sparte?
Ja, also ganz am Anfang waren so die Hauptnarrative halt irgendwie so, wir wollen einen Genozid verhindern, wir sind eigentlich nur da halt irgendwie um die russischstämmige Bevölkerung halt in der Ukraine zu befreien, halt irgendwie wir entnazifizieren die Ukraine, weil das ja alles nur Nazis sind, die dort halt irgendwie rumlaufen. Und wir kämpfen halt gegen ein korruptes System in der Ukraine. Das waren so die, ne, so die Kernnarrative. Und davon ging natürlich halt dann immer noch so kleine Sachen ab. Aber so im Lauf der Zeit hat sich das halt so ein bisschen dahin gedreht, halt ukrainische Geflüchtete als Sozialschmarotzer genau. darzustellen und dort halt irgendwie Missgunst zu schüren. Und man hat halt auch gemerkt und darauf reagiert halt irgendwie, dass, naja, diese Kriegspropaganda Ukraine hatte schon nochmal eine andere Qualität als vorher Corona. Corona war halt ein Thema, das hat die komplette Desinformationslandschaft absolut dominiert. Das hat einfach über 2 Jahre war das einfach da und es gab quasi auch kaum andere Themen, die halt irgendwie noch geteilt wurden.
Ja.
Aber dieser Krieg in der Ukraine war dann doch nicht so nah oder hat dann doch nicht so viele Leute so emotional berührt halt irgendwie, dass es dann diese Schlagkraft und auch diese Emotionalität entwickeln konnte. Aber wenn man halt so einen Sprung macht, ne, dadurch, dass wir halt durch den Krieg halt eine Energiekrise haben, dass Energiepreise teurer werden halt irgendwie, dass es halt irgendwie wieder ans Eingemachte geht und an unseren persönlichen Geldbeutel und mein persönliches Leben dann auch betrifft, dann kann man darüber halt solche Narrative stricken. Und darüber kann man dann natürlich wiederum gegen die deutsche Politik, gegen die Entscheidung halt irgendwie wettern und dort wieder Missgunst streuen, ne? Also über diese Energiekrise. Ja.
Ich würde sagen, bevor wir thematisch weit von den Websites und so weggehen, wollte ich dich fragen, du hast ja von diesen Fake-Websites wie dieser Bildseite, aber auch anderen gesprochen. Was sind denn so Tipps von dir oder Red Flags, wenn man auf so eine Seite gerät, woran man das dann schnell merken würde, vielleicht auch als unerfahrene Person?
Ja, also ich würde das ganz gerne an einem Beispiel nochmal konkret machen, weil so das Absurde ist oder das was ich am heftigsten fand, es gab halt auch in diesem Netzwerk eine gefakte Seite des Bundesinnenministeriums, wohin dann verwiesen wurde. Und die Seite sah halt auf den ersten Blick absolut echt vertrauenswürdig aus. Ne? Oben links der Bundesadler, alle Angaben, die sonst drin sind. Und so wo es sich eigentlich nur unterschied, war in der URL. Also das wäre immer das Erste, was ich checke bei so Phishing, auch bei Phishing-Mails. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der kennt wahrscheinlich den Anruf seiner Eltern, irgendwann aufgeregt halt irgendwie, oh, ich habe irgendwie eine Mail von Amazon oder von DHL oder sonst irgendwas und ich soll da mich neu anmelden und meine Passdaten ändern halt. Ne? Das Erste, was ich dann immer sage, halt irgendwie, geh vorsichtig halt irgendwie über E-Mail-Adresse drüber und lass sie dir anzeigen. Ne? Und dann hat man ganz häufig halt irgendwie, sieht man, das ist keine offizielle Schleichwerbung xy.de Werbung, ja. Ne? Oder E-Mail-Adresse, ja. Sondern ich wollte nicht schon wieder Amazon sagen. und dann kann man sehen, genau dasselbe gilt halt irgendwie bei so Fake-Seiten. Und im Falle dieses Bundesinnenministeriums wäre halt die Original-Mail-Adresse oder die reguläre URL gewesen, bmi.bund.de. Und in der Fake-Version war es halt statt dem DE am Ende halt ein PI. Also wirklich eine Kleinigkeit, ein Spiegel quasi.
Das kann dir schon durchrutschen.
Ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Ja. Halt, ne?
Das kann dir durchrutschen.
Und den Anfang hatten die genau so. Krass.
Du konntest dich auch durchklicken. Ne? Also das ist halt auch, man guckt halt ins Impressum, man sucht so kleine Fehler halt. Aber die Seiten waren wirklich extrem gut aufgesetzt. Und die haben halt zwei Kernnachrichten, die darüber verteilt wurden.
Mhm.
Die eine halt eine Stellungnahme des Bundesinnenministeriums, dass das Problem ukrainische Geflüchtete unterzubringen, gelöst ist, weil deutsche Bundesbürger jetzt quasi verpflichtet werden, Geflüchtete in ihren Wohnungen aufzunehmen.
Es ist so absurd.
Hat keiner Bock drauf? Ja, ist irgendwie doof. Wurde aber dort als offizielle Mitteilung verlautbart. Eine nächste Meldung auf dieser Seite forderte dann wiederum VermieterInnen auf, wenn sie ukrainischstämmigen Menschen eine Wohnung geben, dass beim Bund zu melden, um Vorsorge zu tragen, dass sich da keine kriminellen Vereinigungen und Clans bilden. Heißt, auf der einen Seite haben die Menschen halt irgendwie so in ihrem persönlichen Raum total beschnitten und dann einen Eingriff gemacht, wo du halt erstmal irgendwie so auf Abwehr gehst. Mhm. Und gleichzeitig haben sie halt suggeriert, okay, das sind halt alles Kriminelle, die ihr da gezwungen werdet aufzunehmen. Also von zwei Seiten halt irgendwie so in diese eine Kerbe und dann halt so eine Emotionalität zu schüren, dass man sagt so, boah, nee, will ich nicht, ist nicht gut.
Aber auch subtil, über so eine Meldeverpflichtung quasi zu streuen, dass hier gerade lauter Kriminelle irgendwie ins Land kommen würden.
Das finde ich auch wesentlich gemeiner als jetzt diese Kokain-Geschichte. Also die so ein bisschen, weil sie halt, diese Kokain-Geschichte kommt für mich so haut drauf mäßig vor.
Verstehe ich, was du meinst.
So. Und dann, wenn man dieses Beispiel dann hört, das ist ja dann schon so ein, wie Bastian gesagt hat, so das schleicht sich so ein und dann zuerst so, aha, und Hilfe, mein Zeug oder so. Und dann kriegst du dann auch noch diese Geschichte, also diese.
Ja, das Ding ist bei dieser subtileren Geschichte, dass du die vielleicht, also vielleicht hat die Person, die sich diese Seite angeguckt, diese Meldung gesehen, die irgendwann weggeklickt, vielleicht später auch festgestellt, dass das falsch ist und hat das zwar aus dem Kopf raus, aber was geblieben ist, ist dieses ganz subtile Misstrauen, was dann gestreut wurde trotzdem. Das finde ich krass. Ja.
Und das ist halt in ganz vielen, also diese Gefühle, also diese Hauptnarrative, die so da drüber liegen, dieses Gefühl, was vermittelt wird, hast du halt in unheimlich vielen verschiedenen Facetten, wie du sie halt irgendwie über Meldungen, über Desinformation, über Fake News halt irgendwie verbreiten kannst halt, ne? Unterschiedlichste Nachrichten halt, aber immer in dasselbe emotionale, in dieselbe emotionale Kerbe reinschlagen, sodass sich das dann halt auch verfestigt. Und wie du, Sophia, ja auch sagtest, halt sowas bleibt dann auch irgendwo hängen. Also zumindest halt dieses Gefühl bleibt hängen halt, ne, dass da was ist.
Was super gefährlich ist, finde ich. Also man darf das nicht unterschätzen, so Fakten irgendwie lassen sich widerlegen und so weiter. Aber wenn jemand so ein grundsätzliches Bauchgefühl hat, ist es wie eine Brille, finde ich, die Person die ganze Zeit trägt bei allem, was sie wahrnimmt, bei jeder Information, die sie in nächster Zeit, wenn dieses Gefühl nicht gebrochen wird, filtert einfach durch diese Brille, nenne ich es jetzt heute mal einfach. Deswegen finde ich das
Bias, halt, also so als, genau. Also, Entschuldigung.
Nee,
deine
alles
Brille
gut.
Ich als, ich deine Brille würde ich als. Brille. Hab ich dir jetzt ins Wort gefallen?
Nehmt
ich wollte
eure Brillen ab.
Also da.
jetzt hattest du ja schon gesagt, wir haben hier einen ganzen Desinformationsapparat in manchen Fällen bei unterschiedlichen Parteien, bei unterschiedlichen Konflikten. Aber wie ist das denn, wenn ich auf der einen Seite so einen Desinformationsapparat habe, wie jetzt in unserem Beispiel den Kreml? Und wenn man gegen diese Desinfomaschine spielen muss, weil irgendwas muss man dem ja entgegensetzen. Also was kann man dem überhaupt entgegensetzen?
Also du kannst dich als Gesellschaft, kannst du den Kampf gegen Desinformation halt von zwei Seiten ansetzen. Mhm. Also du baust auf der einen Seite halt irgendwie, kannst du Vorwissen schaffen, also Medienkompetenz schulen, die Leute halt irgendwie den beibringen, wie ich mich in dieser neuen Informationslandschaft Internet, soziale Medien halt irgendwie bewege. Also wie du gerade sagst halt irgendwie, ich habe dann irgendwann eine Brille auf. Ne, diese Brille bezeichnen Journalisten dann als Bias, als Voreingenommenheit. Mhm. Und es ist einfach so eine menschliche Natur, dass ich halt irgendwie Sachen lieber konsumiere und weniger hinterfrage, die halt irgendwie meine Weltsicht, meine Gefühle bestätigen und auf der anderen Seite halt irgendwie ich die Augen gerne vor Dingen verschließe, die mir widersprechen halt. Ne? So, das ist so ein Punkt. Und auch eine Sensibilität. Also das war ja so spannend bei Dominik Risi während der Show halt. Ne? Also ich meine, euer Showkonzept ist ja eigentlich didaktisch voll daneben. Ja, also zumindest aus Faktencheck-Sicht halt. Ja. Ne? Also ne? Eigentlich sollten wir halt lernen, so ein bisschen aus dieser emotionalen Reaktionsspirale rauszukommen und Tempo rauszunehmen. Also ne, wenn ich was sehe und das triggert mich halt und ich habe so ein Gefühl, oh, okay, das stimmt und so, ich muss das weiterteilen. Ja. Da irgendwie zu lernen, okay, ich atme erstmal tief durch und lass
das hat
so
Reese
eine
aber gelernt.
Minute.
Das, ja, hat,
das hat er
gelernt.
Aber deswegen, ich glaube, ich habe ihn ja auch nochmal gelobt. Gell?
Ja.
Nein, aber
ich
das,
finde,
das, ne,
ist
aber
trotzdem
das ist ja
eine realistische Bedingung, für wie viel Zeit man zum Recherchieren manchmal hat oder sich einfach nimmt, wenn man zwischen Tür und Angel, weiß ich nicht, zwischen Haltestelle, Killinghusenstraße und Hohe Luftbrücke und danach bin ich raus, habe eine andere Umgebung, habe schon wieder längst vergessen, was ich da gesehen oder gelesen habe.
Und auf dem Handy, finde ich, ist es auch nochmal was anderes. Da finde ich es dann auch nochmal stressig. Wann setzt man sich denn hin und sagt, okay, das...
Jetzt recherchiere ich meine Instagram-Timeline.
Moment mal, ich bin noch heute Nachmittag über diese und jene Info gestoßen. Was war das denn eigentlich nochmal? Also das macht man ja in den seltensten Fällen nur.
Ich will das nicht verteidigen, aber ich glaube so, dass es da schon so seine Richtigkeit hat, aber tatsächlich, seit wir die Sendung hatten, Bastian, bin ich auch immer viel vorsichtiger, egal was mich emotionalisiert, bleibe ich jetzt immer stehen und frage mich, sag mal, warum eigentlich?
Ja, ich glaube halt, dass es Sinn macht, einfach da mehr auf Qualität als auf Quantität zu setzen.
Total.
Und auch irgendwie in der Lage ist, sich mal einzugestehen in dieser Gesellschaft, dass ich nicht zu jedem Thema halt irgendwie eine verdammte Meinung haben muss. Also ich 100%. Finde, das ist halt auch... Das ist auch so ein Druck halt, der auf uns allen lastet halt irgendwie, weil die Informationen allgegenwärtig sind, so wir von allem mitkriegen. Und dementsprechend müssen wir uns halt auch zu allem irgendwie äußern und irgendwie eine Meinung zu haben. Und wir sind weder Biologen noch Chemiker noch Kriegsexperten noch nach Ostkonfliktexperten noch sonst irgendwas halt. Ne? Und ich finde es halt teilweise wird es auch gut tun, halt irgendwie uns von diesem Druck frei zu machen, halt zu allem irgendwo eine Stellung beziehen zu müssen, halt irgendwo und auch nicht einfach zu sagen, okay, davon habe ich keine Ahnung. Vielleicht muss ich da nicht sofort draufspringen auf diesen Zug.
Genau, und du meintest ja quasi die Version 1, was man der Desinformation entgegenstellen kann als Gemeinschaft, als Gesellschaft, ist eben sowas wie Medienkompetenz und zu lernen, mit diesen Infos umzugehen. Und das Zweite, ich glaube, bis dahin sind wir gar nicht gekommen eben.
Ja, auf dem Mittelweg hat man dann halt irgendwie noch die Plattform, also die auch einfach in Verantwortung zu nehmen. Mhm. Also ich finde, dass es durchaus legitim ist, dort zu regulieren und dort einzuschreiten. Also wir haben, wir haben teilweise Länder auf der Welt halt irgendwie, deren Bevölkerung 90% ihrer Informationen aus sozialen Netzwerken zieht und darüber halt irgendwie jegliche Nachrichten konsumieren und dann halt irgendwie als Plattformbetreiber zu sagen, so, oh, wir sind kein öffentlicher Raum, weil bevor du dich bei uns anmeldest, musst du erstmal ein blaues Häkchen an die AGBs setzen halt irgendwie. Deswegen ist es ein geschlossener Raum, ist halt Schwachsinn. So, also ich finde, da gibt es halt keine Rechtfertigung, halt irgendwie sich aus der Verantwortung zu nehmen und zu sagen, halt irgendwie, wir haben da nichts mit zu tun. Das heißt halt, letztendlich sollten die Plattform auch als redaktionelle Räume halt definiert werden, als die dann auch verantwortlich sind oder wo einfach eine Verantwortung bezüglich der Inhalte vorherrscht. Und da kann es Regulationen geben, wie auch im Pressebereich halt, dass man einen Presserat oder so einen Plattformrat hat, dergleichen. Also das muss man im Einzelfall schauen. Und nach hinten raus ist dann die Möglichkeit, mit Faktenchecks dem zu begegnen. Ne? Also quasi halt die konkrete Lüge, die man hat, halt dann mit einer Gegeninformation zu kombinieren.
Wobei das quasi sehr, deswegen großen Respekt an das, was das Korrektiv macht, weil ich habe das Gefühl, am Ende muss man ja trotzdem einfach immer hinterher. Also man ist quasi, wenn man es bös formuliert, einen Schritt hinter der Desinformation. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auf eurer Seite ja auch generell Guidelines, worauf man achten muss und so weiter, um auch diese präventive Arbeit von Medienkompetenz und Medienbildung irgendwie begleitend auch abzudecken.
Wir hatten ja noch eine zweite Frage zum Ukraine-Krieg und das war das Helikoptervideo mit dem Arma-Clip, den ich jetzt auch nochmal gerne ansprechen würde, weil vieles, was du gerade gesagt hast zum Thema Medienkompetenz, steckt ja auch in diesem Arma-Clip drin. Es war ja so, in der Folge haben sich Janina und Reese da schon recht schwer getan und Janina hat dann ein bisschen gepokert und hat einen Artikel gefunden zum Nahostkonflikt, in dem auch Arma benutzt wurde, weil das eben so ein, weiß ich nicht, es ist ja eine Militärsimulation und wird eben öfter benutzt, um dort...
Man kann da halt sehr viel modden.
Richtig, genau.
Sodass du auf verschiedene Situationen hin pokern
genau, und kannst. Genau, und das ist eben immer wieder verwechselt wird mit echtem Material und so auch eben in einem dieser Clips, wo sie den Ursprung finden sollten, eben das Spiel Arma 3. Und da gibt's ja so softe Faktoren, nennst du das, glaube ich, immer, Bastian. Die
habe ich bisher noch nicht gehört, den Begriff. Was
ich
meinst
auch
du
denn? Ich bin gerade auch sehr gespannt, was habe ich auch noch nicht gehört.
Du hast mir das so, du sagst interne und äußere Logiken.
Ja, genau. Damit kann ich mehr anfangen als mit soften Fakten.
Sorry, ja, tut mir leid.
Und Hard Facts.
Genau. Kannst du dazu nochmal was in Bezug auf diesem Video sagen? Was es damit auf sich hat, weil ich fand das für mich auch super spannend.
Also man sieht Unstimmigkeiten im Lichteinfall oder im Hintergrund stimmen halt Sachen nicht, es schweben welche im Raum. Die Perspektive ist halt unlogisch. Also so kann man fachliche Fehler im Bild erkennen. Manchmal erkennt man dann auch, okay, da ist jetzt ein Elvis, der hat ein Smartphone in der Hand, da kann man vielleicht auch ein bisschen Geschichtswissen halt irgendwie kombinieren, dass das wahrscheinlich auch kein Originalfoto ist.
Und das ist Sachen die interne Logik von mir, dass ich merke,
die innere
zum Beispiel,
Logik eines Bildes, genau.
Ja, okay.
Und dazu kommt dann halt einfach so die äußeren Umstände, ne, die äußere Logik. Und wenn ich ein Foto habe vom Papst, der Prada trägt, dann ist es halt einfach logisch, dass dazu mehr als ein Foto existieren muss, zu diesem Ereignis, zu diesem Vorfall. Na, dann kann ich dann halt nachgucken. Wenn ich Informationen habe, halt, und das war jetzt bei dem Videospiel, oder bei den Videos. Dann hinterher halt irgendwie als Sequenzen aus dem Videospiel sich herausgestellt haben. So, ich habe Informationen zu einem Vorfall. Ich habe ungefähr einen Zeitraum. Ich kann es ungefähr verorten. Und dann kann ich halt suchen, haben da weitere Medien drüber berichtet. Gibt es da noch anderes Material zu? Ne? Hat da irgendwie sonst jemand, gibt es Augenzeugenberichte halt? Ne? Mhm. Und das halt irgendwie zu gucken halt, okay, macht das überhaupt Sinn? Gab es da überhaupt halt irgendwie an dem Tag oder in dem Zeitraum halt irgendwie einen Luftkampf oder ein Attentat oder dergleichen halt?
Und das Gemeine jetzt noch bei diesem Video war ja auch noch, dass es so eine Nachtaufnahme war. Und dadurch werden ja immer so kleine technische Feinheiten quasi versteckt, weil es eh dunkel ist, man sieht Sachen nicht.
Aber das ist auch so eine Media Literacy, also Medienkompetenzfrage, dass man generell misstrauischer gegenüber erstmal Inhalten sein sollte, die so hart verpixelt sind oder bei denen die Farben so stark verschoben sind wie bei diesem Nachtvideo, wie du sagst, wo die einzigen hellen Farben im Grunde nur die Explosion am Himmel sind und alles andere ist doch sehr doll in dunklen Blautönen gehalten und sehr verschwommen, wo man jetzt wirklich wenig aussagekräftig im Grunde. Ja,
aber ich wurde trotzdem ja für echt befunden. Und als ich es zum ersten Mal gesehen habe, hätte ich es jetzt auch nicht sofort gecheckt, dass es nicht echt ist. Also
ja, ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt halt irgendwie zu verinnerlichen, dass so Fälschungen oder Manipulationen überhaupt möglich sind. Ne? Also, dass es überhaupt möglich ist, halt solchen Content zu generieren und zu schaffen. Ich glaube, da sind sich ganz viele Menschen auch nicht drüber bewusst halt, ne? Dass bereits jetzt KI-generierte Nachrichtenseiten im Netz existieren, die automatisiert Desinformationen verbreiten halt. Ne? Also, das ist
spannend. Also, ich finde es genauso gruselig, wie ich es gerade aber auch spannend finde.
Ja. Ja, und ich meine, wenn ich mir KI-Bilder angucke halt, ne, dann bin ich auch nicht immer in der Lage zu erkennen. Also das ist man als Journalist nicht oder selbst als Fotograf, ein Kollege von mir ist Fotograf halt, der verzweifelt auch daran halt. Ne? Ja. Und ich glaube, auch da müssen wir als Gesellschaft auf lange Sicht dran arbeiten, wieder Vertrauensmarken zu schaffen. Also zu sagen halt irgendwie, okay, ich kann dieser Quelle vertrauen, die diesen Inhalt jetzt verbreitet. Und deswegen ist dieser Inhalt glaubwürdig, weil er von dieser Quelle kommt. Und so ein bisschen halt eben auch das Bewusstsein haben, ich kann nicht jeder Quelle vertrauen und sollte halt irgendwie grundsätzlich kritisch sein.
Ja, und das ist super, dass du es ansprichst, weil es ist quasi ein softer Teaser auf nächste Woche.
Oh, spannend.
Ja.
Ein softer Teaser.
Ja, dann tease mal.
Das war jetzt mein softer Teaser.
Was genau ist jetzt der Tease?
Das kannst du auch noch besser, da kannst du noch ein bisschen mehr teasen.
Dass wir uns vielleicht genau mit dem, was Bastian gerade anspricht, in der nächsten Folge beschäftigen werden, intensiver.
Spannend.
Ja.
Künstlichen Intelligenzen?
Zum Beispiel.
Wir kommen jetzt auch zum Ende.
Ja.
Denn ihr braucht ja noch mehr Zeit, mehr Freizeit, um euch auch innerlich darauf vorzubereiten, dass bald wieder eine Folge FYI kommt.
Richtig.
Wo wir unseren Beitrag leisten, indem wir wieder zwei KontrahentInnen in den Recherche-Fight schicken.
Richtig.
Und sie gegeneinander antreten lassen.
Ich verrate aber die Namen noch nicht.
Ich auch nicht.
Ich verrate die Namen noch nicht. Aber es wird toll.
Und ihr dürft euch darauf freuen, weil es wurden wieder tolle Fragen vorbereitet. Und vielen, vielen Dank an Bastian wieder.
Bastian wird auch wieder dabei sein. Da
für alles.
Mich auch.
Für alle Einwohner.
Du wirst auch wieder dabei sein.
Ich werde auch dabei sein.
Freue ich mich auch. Und ihr hoffentlich dann auch. Und dann vielen Dank, Sophia. Vielen Dank, Bastian. Und bis nächste Woche.
So ist es.
Cool.
Ciao.
Dankeschön. Tschüss. Ciao.